The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Ale Doğan und ich freue mich, mit Ihnen in dieses Wochenende zu starten. Heute ist Samstag, der 31. Januar. Was war das wieder für eine Woche? Starten wir doch unseren Wochenrückblick in einer Minute. Los geht's. In den USA gibt es weitere Demonstrationen in Minneapolis. Bruce Springsteen, man nennt ihn den Boss, hat einen Song zu all dem veröffentlicht. Die Botschaft ist nobel. Ich weiß nicht, ob Sie den Song gehört haben. Er ist leider sehr, sehr cringe. Der andere Boss, Donald Trump, wiederum hält mit der Rapperin Nicki Minaj Händchen. Die EU einigt sich mit Indien auf die Mutter aller Handelsabkommen. Frankreichs Parlament stimmte für ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige. In Paris lässt uns Haute Couture wieder träumen. Vielen Dank an Chanel, Dior und Schiaparelli. Die Union will das Recht auf Teilzeitarbeit abschaffen. Sie erinnern sich, wir arbeiten zu wenig. Die Justizministerin will eine Lücke im Strafrecht schließen, denn tatsächlich sind voyeuristische Nacktaufnahmen an öffentlichen Orten bisher nicht strafbar. Ein weiterer Politiker soll seinen Doktortitel verlieren. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt will dagegen klagen, aber nicht zurücktreten. Und bei der Deutschen Bank gab es eine Razzia wegen Verdachts auf Geldwäsche. Schöne neue Woche. Der Wilde Westen. Irgendwo zwischen Ghost, Mine Creek und Dodge City. Staub wirbelt über die Straße, es bellt ein Hund, der Wind klappert mit einer losen Holzlatte. An einem schiefen Pfosten hängt ein vergilbtes Plakat. In fetten Lettern steht da, was damals die Gesetzlosen wie Billy the Kid oder die Daltons fürchteten: Belohnung, ausgesetzt, tot oder lebendig. Sprechen wir über das Prinzip Kopfgeld. Wir sind bekanntermaßen nicht im Wilden Westen. Wir sind im Jahr 2026, leben in Castrop-Rauxel, Ulm, in Eckernförde oder Weimar und im Südwesten der Hauptstadt. Dort indes, im sagenumwobenen Berlin, sind Anfang des Jahres Kabel verschmort. Der Hintergrund, Sie erinnern sich, ein Brandanschlag der linksextremen Vulkangruppe.
Dunkel und kalt ist es Anfang des Jahres über Tage und Nächte im Südwesten von Berlin. Kein Strom, keine Heizung. Ein Brandanschlag, der zu einem Blackout für zigtausende Haushalte und Unternehmen geführt hat. Von denen, die dafür verantwortlich waren, fehlt jede Spur.
Und heute hängt nun kein Papierplakat mehr im Saloon. Gefahndet wird auf LED-Wänden nach den Tätern. Mit einer Belohnung, die sich in der Tat lohnt. 1 Million Euro. Im Wilden Westen, der sich da Bundesrepublik Deutschland nennt, in dem wird nun gefahndet nach den Linksextremisten. Erstmals ins Spiel gebracht hat das hier bei The Pioneer übrigens der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel im Interview mit meiner Kollegin Chelsea Speaker.
Aber was ich als regierender Bürgermeister machen würde, ist, ich würde eine große Zeitungsanzeige schalten und da würde ich reinschreiben, 1 Million Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter führen. Und unten drunter noch Zeugenschutzprogramm sichern wir auch zu für den, der das macht. Ich bin sicher, dass unter diesen Spinnern da, die das organisiert haben, welche sind, die da schwach werden.
Aus der Idee wurde Realität. 1 Millionenbelohnung, offiziell ausgesetzt vom Bundeskriminalamt und dem Generalbundesanwalt. Abgesegnet vom Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Zu diesem Verhandlungskonzept gehört, dass der Generalbundesanwalt und das BKA 1 Million Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, ausloben.
So etwas in der Höhe gab es hierzulande selten. Zum Vergleich, 500.000 Euro wurden ausgelobt für Hinweise auf die Ergreifung der Täter des Raubüberfalls vom Grünen Gewölbe in Dresden. Für hilfreiche Hinweise auf die Bader-Meinhof-Bande, später RAF, wurden in den 70er Jahren 100.000 D-Mark ausgelobt.
Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
Wer, fragt man sich also, wer entscheidet, wann, wie, mit welchen Befugnissen eigentlich darüber, auf wen eine öffentliche Fahndung mitsamt einer Millionenbelohnung ausgesetzt wird? Warum auf diese Gruppe, warum nicht auf eine andere? Die Medien stürzen sich auf das Thema auf die für den Hauptstadtjournalismus typische Art. He said, she said, die Regierung will Linksextremisten mit Belohnungsgeld dingfest machen. Was sagt die Opposition dazu? Das Ganze dreht seine ewig gleichen Schleifen. Was aber steckt eigentlich inhaltlich dahinter? Nun, bei Schwerverbrechen werden Belohnungen für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Meist loben die Staatsanwaltschaften die Gelder aus, manchmal die Polizei und bei politisch motivierten Straftaten das Bundeskriminalamt. Wie aber entsteht der Betrag? Wer legt die Höhe fest? Braucht es einen Bundestagsbeschluss, eine Richtlinie, Koalitionskonsultationen? Fragen über Fragen, und die haben wir dann an das Innenministerium gestellt. Falls Sie sich gefragt haben, wie viel Freude uns Pressestellen mit Ihren Antworten machen, bitteschön, ich zitiere. Die Entscheidung über eine Auslobung ist ein vielschichtiger Prozess, in welchem alle im Rahmen der Ermittlungen tangierten Stellen involviert sind. Antwortet das Ministerium, aha, ein vielschichtiger Prozess also. Und weiter? Die Auslobungssumme wird im Falle eines sachdienlichen Hinweises und Ermittlungserfolges aus dem Haushalt des BKA erfolgen. Diese Million ist nicht mathematisch errechnet, vermute ich, sondern symbolisch festgelegt. Ein Symbol dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Sicherheitsfragen, Terrorismus und Gewalt so präsent geworden sind, dass traditionelle Mechanismen der Aufklärung sich selbst unzureichend vorkommen. Und in einer solchen Lage greift man gern zu drei Dingen. Erstens Sichtbarkeit. Man will zeigen, wir tun etwas. Laut, öffentlich, großflächig. Zweitens, externe Beteiligung. Man rekrutiert inoffiziell die Augen und Ohren der Bevölkerung oder, wie manche linke Stimmen es nun sehen, man befördert das Denunziantentum. Drittens, Erzählung. Denn 1 Million Euro, das ist nicht nur Geld, es ist ein Narrativ. Wir suchen den Täter mit allen Mitteln. Und wenn der Staat so spricht, dann braucht es ein Gesicht dahinter. Ein Gesicht, das nicht mit Cowboyhut über die Prärie reitet, sondern in meistens nicht sehr gut geschnittenen Anzügen sich durchs Regierungsviertel fahren lässt. Alexander Dobrindt. Der etwas andere Sheriff. Kein Saloon mehr, sondern Ministerbüro, keine Pistolen, aber Pressekonferenzen. Wie ein Sheriff braucht auch Dobrindt einen Gegner. Besser noch, einen Feind. Einen Feind, gegen den sich das eigene Lager formieren lässt, mithilfe einer Belohnung sogar in ein gemeinsames Abenteuer, eine gemeinsame Schnitzeljagd einbinden lässt. Und ein konservativer Innenminister, der Law and Order personifizieren möchte, positioniert sich gegen nichts lieber als gegen Linksextremisten. Da setzt man auch mal 1 Million aus. Ist zwar kein Kopfgeld, klingt aber ein bisschen so. Diese doch sehr hohe Summe könnte dafür stehen, dass die Behörden so gar keine Ahnung haben, wer sich hinter der Vulkangruppe versteckt. Und nun ja, viel Geld wirkt viel. Oder aber die Summe steht für etwas, das unseren Politikern heutzutage mal mindestens genauso wichtig ist wie echte Ergebnisse. Symbolik. 1 Million klingt einfach gut und klingt nach Entschlossenheit. Denn wir leben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben im Zeitalter der Rhetorik als Ersatzhandlung für Politik. Die neue Woche wird sicher wieder wild. Bereiten wir uns also vor. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier kommt unser Wochenausblick. Heute reist Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit einer Delegation von Wirtschaftsvertretern nach Saudi-Arabien, um Gespräche zu führen. Ihre Kabinettskollegin Dorothee Bär hingegen darf zu Hause bleiben und bekommt heute den Orden Wider den tierischen Ernst vom Aachener Karnevalsverein verliehen. Diesen bekommen übrigens all jene, die, ich zitiere, Individualität, Beliebtheit und Mutterwitz in sich vereinen, vor allem aber Humor und Menschlichkeit im Amt bewiesen haben. Auf wie viele unserer Politikerinnen und Politiker das so zutrifft, möchte ich Ihnen selbst überlassen. Und wenn Sie mir sagen können, was Mutterwitz ist, freue ich mich auch, Sie kennen unser Redaktionstelefon. Morgen findet das Finale der Handball-EM statt. Deutschland ist mit dabei. Wir wünschen viel Erfolg nach der starken Leistung gegen Kroatien gestern. In LA werden zum 68. Mal die Grammys verliehen. Die einzige, die ich unter den Nominierten so wirklich kenne, ist Lady Gaga. Und der wünsche ich viel Glück. Am Montag werden die aktuellen Palantir-Quartalszahlen veröffentlicht und Friedrich Merz ist Gastredner beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse. Auch in Italien geht's ums Geld. Ab dieser Woche kostet ein Besuch des Trevi-Brunnens in Rom 2 Euro Eintritt. In Norwegen startet am Dienstag das Gerichtsverfahren gegen Marius Berg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. Der 29-Jährige ist in sage und schreibe 32 Punkten angeklagt, unter anderem wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Für alle, die die Feste nicht feiern, wie sie fallen und finden, dass Weihnachten schon wieder viel zu lange her ist, am Freitag beginnt in Frankfurt die Christmas World 2026, eine Messe für Deko und Festschmuck rund um Weihnachten. Und ab Freitag ist Skibergsteigen offiziell olympisch. Das bedeutet, Menschen versuchen auf Skiern möglichst schnell die Berge hochzulaufen gegen andere. Das sieht dann, Sie können es sich denken, wahnsinnig elegant aus. Das ist doch ein guter Grund, sich die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo anzuschauen. Um intellektuell, emotional und informativ auf die kommende Woche vorbereitet zu sein, empfehle ich Ihnen einen Blick in unsere Pionierwelt. In unserem Hauptstadt-Podcast sprechen Jörg Thaddäus und Carina Mössbauer darüber, was aus dem Nie wieder geworden ist und wo Erinnerung zur leeren Geste wird. Jörg wird an einer Stelle sehr grundsätzlich über Israel, über historische Verantwortung und über die Frage, wie ernst ist Deutschland damit wirklich meint.
Nehmen wir mal ein Zitat von Frau Friedmann gestern. Für uns Juden ist Israel nicht einfach ein Ort auf der Landkarte. Selbst in unseren dunkelsten Momenten hat Israel immer Hoffnung, Kontinuität und den Glauben symbolisiert, dass die Verzweiflung nicht das letzte Wort haben wird. Das sagt diese Frau. Und was Verzweiflung in ihrem Leben bedeutet hat, das kann man aus der Rede lernen. Und was entscheidet der ehemalige EKD-Vorsitzende Heinrich Bedford-Strom im Weltkirchenrat mit? Was hat? Der ist der Vorsitzende des Weltkirchenrats. Das ist ein Typ, der hat von 2014 bis 2021 die evangelische Kirche Deutschlands geleitet. Und der entscheidet als Vorsitzender des Weltkirchenrats mit, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Das haben die im vergangenen Jahr beschlossen. Das ist für mich zum Beispiel der Grund, aus der evangelischen Kirche auszutreten. Der Mann, Herr Bedford Strom, kriegt eine üppige Pension, weil man mit als Landesbischof zwischen 8.000 und 12.000 Euro bezahlt. Darauf wird die Rente angerechnet. Und nur mal so als Fun Fact nebenher, das bezahlt der Steuerzahler. Das wird nicht aus der Kirchensteuer bezahlt, weil Landesbischöfe, gerade in Bayern, werden aus Steuern bezahlt. Das heißt, so einen Mann bezahlen wir mit, der das zu verantworten hat. Und dann setzen wir uns hin und sagen, oh ja, wir nehmen die antisemitische Herausforderung wirklich ernst, wenn selbst ein so hochrangiger Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland wieder das an das unseligste Kapitel anschließt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich froh, wenn die Bundestagspräsidentin solche Worte findet.
Carina und Jörg sprechen über Erinnerung und darüber, wie brüchig moralische Gewissheiten in der politischen Gegenwart geworden sind. Um diese vielen Widersprüche, besorgniserregenden Tendenzen unserer Zeit nicht nur auszuhalten, sondern um ihnen etwas entgegenzusetzen, braucht es hier und da etwas, das dem Deutschen häufig zu fehlen scheint. Leichtigkeit. Und genau die will ich Ihnen dieses Wochenende geben. Im achten Tag spreche ich mit Hubertus Meyer-Burkhardt, dem Autor und Moderator, über Leichtigkeit und Lebensfreude in Zeiten wie diesen. Über einen gewissen Menschenschlag, wie es ihn heute nur noch selten gibt. Wir sprechen über Hubertus' Großmutter und ihre unermüdliche Lebenslust trotz zweier Weltkriege und zahlreicher Schicksalsschläge. Was wir uns von ihr abschauen können und wie wir zur Lebenslust finden, hören Sie im aktuellen achten Tag.
Meine Großmutter hatte eine Maßlosigkeit, was Leben anbetrifft, in jedweder Form. Aber sie mochte auch kein Selbstmitleid. Sie mochte nicht, wenn sie sagte jemand, ja, dann, sie sagte immer, dann veränder dich, lauf los, du bist kein Baum. Ja, also, veränder dich. Und sie hat sich mit dem Gedanken so angefreundet, sie sitzt dann irgendwann auf einer Wolke mit grünen Veltliner oben und guckt runter und ich glaube, der Gedanke, dass wenn es irgendwo Weißwein gibt, so auch oben, ja, ist das Leben, also dann,
ist das, okay.
Den Rest, die restlichen Probleme lösen wir schon, ja.
Apropos Leichtigkeit, sprechen wir über die wirtschaftliche Lage. In Stuttgart wurde vorgestern die neue Mercedes S-Klasse vorgestellt.
Welcome to Stuttgart, the beating heart of Mercedes-Benz. This is the perfect setting to celebrate a car that has always set the tone. Ladies and gentlemen, give it up for the new S-Class.
Das Datum war nicht zufällig gewählt. Karl Benz patentierte am 29. Januar 1886 seinen Motorwagen und revolutionierte damit die Mobilität. Auf den Tag 140 Jahre später erinnerte Mercedes deshalb an diese Sternstunde deutschen Pioniergeistes und Erfindertums mit der Präsentation des neuen Flaggschiffs. Doch auf dem Weg in die Zukunft ist der Stern mitunter schwer zu steuern. Auch in der komfortablen S-Klasse. Jedenfalls in Europa. Während in den USA und China autonomes Fahren längst Realität ist, bremst in der EU nicht die Technik, sondern die Regulierung. So hat es der CEO der Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, in dieser Woche im Gespräch mit Gabor Steingart beschrieben. Er war zu Gast auf der Pioneer One zu unserem CEO-Talk.
Das Produkt fährt ja schon in Peking. Das Produkt fährt ja schon in San Francisco. Was ist das, was wir hier brauchen? Wir brauchen eine Erlaubnis, unsere Produkte hier zu verkaufen. Wenn es verboten wäre, im Schwabenbändle Brezle zu vertreiben, dann gäbe es da auch keine Brezeln. Aber es ist eben nicht verboten. Und wir wollen jetzt unsere Hightech-Brezeln auch in Deutschland verkaufen dürfen.
Hightech-Brezeln aus dem Schwabenland, eine etwas schiefe Metapher, aber eben der Anspruch, technologisch vorne mitzufahren. Doch während man hierzulande noch über Genehmigungen streitet, fährt anderswo längst die Zukunft vor. Leise, elektrisch und aus China. Der Konzern BYD hat es vom Batteriezulieferer zum größten E-Auto-Hersteller der Welt geschafft. In unserer Podcast-Reihe Zukunftsrennen erzählen wir die Geschichte dieses Aufstiegs und analysieren, warum deutsche und andere Hersteller wie Tesla diesen Rivalen so lange unterschätzt haben.
Tesla war zwar früher dran, mit neuen leistungsstarken Batterien ein Auto auf Hochtouren zu bringen, nur hat es BYD mit seinen Batterieentwicklungen und mit Unterstützung des chinesischen Staats geschafft, das Elektroauto aus der Luxusnische zu holen. Während der ersten Jahre hat das im Westen kaum jemand groß registriert, bis es von dort sehr prominente Unterstützung gab.
Another day, another billion for Warren Buffett.
Ein weiterer Tag, eine weitere Milliarde für Warren Buffett. Sein neuester Coup, der chinesische Elektroautobauer BYD, nachdem die Behörden in China seinen 10%-Anteil genehmigt haben. Nennen Sie es den Buffett-Effekt. Die Aktie ist daraufhin um 500% gestiegen.
Die Amerikaner haben das relativ früh erkannt. 2008 ist Warren Buffett schon bei ihm eingestiegen mit 230 Millionen US-Dollar damals. Das war eine große Summe. Spätestens da hätte die deutsche Automobilindustrie aufwachen müssen.
Die ganze Geschichte von BYD und was deutsche Hersteller daraus lernen müssen, hören Sie jetzt in unserer exklusiven Podcast-Reihe Zukunftsrennen von meiner Kollegin Josie Müller und dem China-Experten Frank Sieren. Den Link zu diesem Podcast und zu den anderen hier erwähnten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Telefonnummer, an die Sie Ihre Lichtblicke der Woche schicken können. Und genau die hören wir uns jetzt an.
Hier ist Christian aus Düsseldorf. Und mein Lichtblick der Woche war, dass ich nach einer schweren Verletzung aus dem Dezember erstmals wieder richtig einsatzfähig bin und ins Büro gehen konnte. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, zwei Dinge loszuwerden. Einen Riesendank an Fachärzte und Physiotherapeuten, alle, die mich wieder hinbekommen haben und auf die Beine gestellt haben. Und stellvertretend natürlich für alle, die sich bemühen, dass es uns wieder besser geht. Und das andere ist, dass ich denen, die im Moment verletzt sind oder krank sind, Mut und Zuversicht zusprechen möchte und gute Besserung wünsche. Und ich hoffe, mit dem Hören vom Pioneer-Podcast, wie das bei mir auch gut geklappt hat, wird die Stimmung immer ein bisschen besser. Alles Gute euch, viele Grüße aus dem sonnigen Rheinland.
Vielen Dank, lieber Christian. An den Dank für unser Pflegepersonal wollen wir uns natürlich gerne anschließen. Und wie schön, dass unsere Podcasts auch geholfen haben. Schicken Sie mir auch weiterhin gerne Ihre Lichtblicke der Woche per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doğan.